Ja, ich hoffe, dass wir alle noch die Kraft haben, jetzt nochmal, ich weiß nicht, 45 Minuten nochmal uns zu konzentrieren. Wir haben über das Zerbrochensein in der ersten Session was gehört, dass Gott Menschen auch zerbricht, um sie dann neu aufzubauen und sie zu füllen und mit Macht und Kraft auszurüsten, sie bereit zu machen für den Dienst. Dann haben wir in der zweiten Einheit gehört, wie Gott Menschen für seine Ziele benutzt und wie Menschen auch darauf eingegangen sind. Und heute geht es ein bisschen ins Gegenteil jetzt rein, denn wir haben auch Menschen, die sich dagegen gewehrt haben. Und ich würde gerne am Anfang noch beten. Vater, danke für die Zeugnisse, die wir gehört haben. Einfach ermutigend zu sehen, wie du an Menschen, an uns wirkst, Herr. Und ich denke, dass jeder in seinem Leben so etwas mit dir erlebt, in unterschiedlicher Art und Weise. Und wir könnten noch viele Zeugnisse hören, Herr. Danke, dass du die Brüder auch bereit gemacht hast, mutig gemacht hast, das hier von vorne zu sagen, Herr. Ja, und Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt Kraft gibst und einfach nochmal erfüllst, damit, dass wir uns nach deinem Wort auch richten können, Herr, und verstehen können. Amen. Ja, wir haben, wie gesagt, in der letzten Einheit gehört, wie Gott Menschen für seine Ziele benutzt hat. Und dazu hatte er sie zuerst gebrochen, damit sie etwas lernten. Und zwar, dass aus einer bedingungslosen Nachfolge Gottes ein Segen erwächst. In dem Augenblick, wo ich mich zerbrechen lasse von Gott, wo ich mein Ich zurücklege, wo ich mich von Gott füllen lasse, wo ich bereit bin, ihm zu dienen, dann wächst da auch großer Segen heraus. Ich habe das immer wieder gemerkt und erfahren. So ein Beispiel ist mir da, hat jetzt nicht direkt was mit Zerbrochenheit zu tun, aber wir kennen, meine Frau und ich, wir kennen schon über 40 Jahre ein Missionsehepaar und die haben Zeiten gehabt, wo sie ganz wenig Geld hatten, wirklich ganz wenig Geld, kaum zum Überleben. Und die haben mal gesagt, auch wenn wir da ganz unten sind und finanziell nicht wissen, wie wir morgen unsere Kinder ernähren, geben wir trotzdem den Zehnten von dem, was wir haben. Weil wir wollen Gott treu sein, weil wir können es uns nicht leisten, auf den Segen zu verzichten, der daraus kommt. Sie können es sich nicht leisten, auf den Segen Gottes zu verzichten. Und das sehen wir hier, dass Gott Menschen, die ihm bedingungslos nachfolgen, eben großen Segen bekommen und niemand kann eigentlich, ja, wir könnten sagen, zu dumm sein, darauf zu verzichten. Mose, Josef hatten wir besprochen, viele Propheten, einige Könige in Israel, in Juda, in der Ära nach David, aber auch später dann Männer wie Petrus oder Paulus gehörten dazu, die Gott wirklich bedingungslos gefolgt sind. Und sie alle waren bereit, sich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen und dieses Zerbrochensein anzunehmen und dieses Abgeben des eigenen Ichs auch hinzunehmen. Und an dem Punkt stellt euch vielleicht mal heute Abend die Frage, wenn ihr nachher schlafen geht oder so, wie sieht es bei euch eigentlich in diesem Punkt aus? Welche Bereitschaft habt ihr, diesen Schritt, oder es sind ja eigentlich vielleicht mehrere Schritte, nach unten zurückzumachen und sagen, Herr, ich möchte, dass du mich aufbaust. Ja. Ich denke, für uns als Jünger Jesu kann es daher nicht klar genug gesagt werden, wir müssen uns zurückstellen, um in einer demütigen Haltung Jesus nachzufolgen. Es ist Jesus, der sich demütigte unter die Hand des Vaters. Und es ist Jesus, der unser Beispiel ist. Und ihm sollen wir folgen. Im Matthäusevangelium in Kapitel 16, 24 heißt es, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Und da drin steckt, und er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen, und darin steckt dieses, ich bin nix, bin unten, ich bin zerbrochener Krug, ich kann eigentlich nichts ohne dich, Herr. Aber es gibt, ich habe ja eben so ein paar positive Beispiele aufgezählt, Mose, Josef und so weiter, bis Petrus und Paulus und Johannes und wie sie heißen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch genügend Beispiele, auch in der Bibel, die das Gegenteil zeigen. Menschen, die sich weigerten, hartnäckig weigerten, von Gott gebrochen zu werden. Letztendlich wurden viele von denen doch zäh oder gebrochen. Aber sie haben ihre Herzen verhärtet. Und es blieb bei ihnen einfach die Erkenntnis aus, dass dieses Zurückstellen des eigenen Ichs und die Bereitschaft, sich Gott hinzugeben, dass das letztendlich der bessere Weg ist. Sie haben diese Erkenntnis nie gehabt, weil sie ein verhärtetes Herz hatten. Niemand anders kann uns den schlechten Weg der Ablehnung von Gottes erzieherischen Maßnahmen besser beschreiben als das Volk Israel selbst. Und wenn wir ernsthaft und sorgsam unser Herz betrachten, dann werden wir feststellen, dass wir in der gleichen Liga spielen wie das Volk Israel, wie Gottes auserwähltes Volk. Gott hat Israel erwählt und er hat uns auch erwählt. Er hat sein Volk erwählt, nicht weil sie so toll waren, weil es ein großes Volk war, weil sie hervorragend waren, sondern er hat sie erwählt, weil er sie liebte. Er beschützte Israel, kümmerte sich um sie, wie er auch uns als Christen, als Menschen liebt und sich um uns kümmert. Und wie Israel, wenn wir auf Israel schauen in der damaligen Zeit, wie Israel sind wir nichts Besonderes. Israel war zu der Zeit das kleine Volkchen da, nichts Besonderes. Und in diesem Vergleich mit uns, sündige, hartherzige Menschen. Das Besondere ist Gott. Mit seiner Weisheit und Kraft und Autorität. Nicht das Volk Israel und nicht wir. Er erwählte Israel genauso wie uns, heraus aus der Liebe und der Gnade des Vaters. Er hat uns beim Namen gerufen und er hat uns ein großartiges Erbe versprochen. Und das sind alles Parallelen zum Volk Israel. Doch wir handeln als Menschen grundlegend, wenn wir nicht erneuert werden, wenn wir nicht zerbrechen und erneuert werden, genauso wie das Volk Israel, und stellen uns als Menschen grundlegend gegen Gott. In dieser misslichen Situation, darin liegt der Anlass überhaupt, warum wir einen Retter brauchten, genauso wie Israel einen Retter brauchte. Und brauch. Und interessanterweise finden wir da in der Bibel Stellen, unter anderem zum Beispiel Psalm 106, ab Vers 6. Wir sind jetzt gerade in der Gemeinde in den Psalmen, und das ist mir aufgefallen, in dem Psalm 106 ist es eine Zusammenfassung dessen, was sich Israel an Eskapaden, an Verfehlungen, an Misstritten, an Sünden alles geleistet hat. Das listet die Bibel so ein Stück weit auf. Ich gehe da mal so durch. Da heißt es, erstmal die Feststellung, wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Vers 7, unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder. Sie dachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise. Sie waren widerspenstig. Heimatsalat, wie war ich widerspenstig gegen Gott, als ich kein Christ war? Ja. Und nachher auch noch manchmal. Sie vergaßen schnell Gottes Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Sie gierten voller Begierde in der Wüste, stellten Gott in der Einöde auf die Probe. Da erfüllte er ihnen ihre Bitte und ersandte Schwindsucht in ihre Seele. Sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und bedeckte die Rotte Abrahams. Ein Feuer brannte unter ihrer Rotte, eine Flamme verzehrte die Gottlosen. Sie machten ein Kalb, Götzendienst am Horeb, beugten sich vor einem gegossenen Bild. Sie vertauschten ihre Herrlichkeit mit dem Bild eines Stieres, das Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der große Dinge getan in Ägypten. Und das, wenn ich jetzt weiterlesen würde, das geht so weiter. Das geht wirklich so weiter. Und die Bibel, Gottes Wort, zählt uns eine Überheblichkeit, eine Ablehnung, eine Sünde nach der anderen auf, Vers um Vers. Und da steht ja da nicht drinne, ich sag mal, weil Gott macht da nur, guck mal hier, lange Nase, was seid ihr blöd. Nein, sondern dass wir daraus lernen und erkennen, dass das für uns ist wie ein Spiegel, ja. So sind wir auch, ja. Es geht weiter. Sie haben verschmäht, was Gott ihnen gegeben hat, nämlich das Land. Sie haben seinem Wort, meine Bibel liegt da. Sie haben der Bibel, ist gut. Sie haben der Bibel, Gottes Wort, nicht geglaubt, ja, und haben nur dagegen gemeckert und gemurrt. Sie hörten nicht auf die Stimme des Herrn. Das hat was mit der Beziehung zu tun, ja, in der ich mit Gott lebe. Höre ich auf das, was der Herr sagt? Sie hängten sich an Baal Peor, heißt es da. Sie aßen Schlachtopfer der Toten. Also das ist so Götzendienst, und in einem Zeugnis war auch die Rede, hier bei dir, ne, dass du da diesen Leuten gefolgt bist, und das war esoterisch, hast du schon gesagt, ne? Da wird viel vermischt, ne, so Wahrheit der Bibel mit irgendwelchen anderen Dingen, das ist letztendlich Götzendienst. Sie reizten Gott. Also wenn ich will nicht über andere Kirchen schlecht reden, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Kirchentag Gott gereizt hat in der Vergangenheit. Ne? Und dann, sie vermischten sich mit den Nationen, obwohl Gott das nicht gesagt hat. Sie dienten den Götzen, und das alles wurde ihnen zum Fallstrick. Es wird noch schlimmer, sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen, kaum vorstellbar, die eigenen Kinder ins Feuer zu schmeißen. Und sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten durch ihre Taten. Das ist nur so eine kleine Zusammenfassung von dem, was die Bibel uns auflistet. Und wenn ich, ein wirklich guter Pastor hat mal gesagt, immer wenn du die Bibel liest und liest Israel, kannst du so in Gedanken fast an jeder Stelle deinen Namen einsetzen. Oh, da habe ich drüber nachgedacht. Und das ist tatsächlich so, weil das sind alles Dinge, die auch uns Menschen passieren können und passieren, ja, wenn wir nicht von Neuem geboren werden, wenn wir nicht ein neues Leben empfangen und wirklich in einer tiefen Liebe zu Gott stehen, durch Jesus, in Jesus Christus. Und trotzdem ist es schon erstaunlich, dass Israel nicht komplett gebrochen war. Das alles ist ja passiert, obwohl sie 400 Jahre in Ägypten zugebracht hatten. Sie mussten sich lange Zeit als Sklaven harter Arbeit hingeben. Aber ihr Problem, das war in ihrem Herzen. Trotz dieser ganzen misslichen Situation, gerade auch in Ägypten, haben sie nie aufgehört, gegen Gott zu rebellieren. Es war immer Rebellion. Kaum waren sie in der Wüste, ach, in Israel, das schöne Knoblauch. Ne? Lecker, lecker, lecker Essen. Ne? Was habe ich gesagt? Entschuldigung, sie waren kaum aus Ägypten ausgezogen, da haben sie gejammert und haben gesagt, das schöne Knoblauch, was wir gegessen haben. Ne? Ja, Knoblauch ist gut, ne? Aber sie haben nie aufgehört, obwohl sie gedemütigt waren, schon sich Gott gegen Gott aufzustellen. Und sie haben ja auch gesehen, wie Gott dann die Ägypter mit mächtiger Hand demütigte. Spätestens dann denkt man doch, warum sind denn hier oben nicht alle Alarmglocken angegangen? Ja? Und sie waren dann immer noch nicht bereit, sich Gott unterzuordnen, sich hinzuwerfen und sagen, Herr, ja, wir wissen, du bist der Herr, der Allmächtige, wir folgen dir nach. Sie sahen, wie Gott das Meer teilte. Sie haben gesehen, wie die Ägypter abgesoffen sind. Ne, wie das Manna und die Wachteln runterkamen, wie sie was zu essen hatten. Wasser kam aus dem Fels. Sie sind gelatscht und gelatscht und gelatscht und die Schuhe und die Kleider sind nicht verschlissen. Und trotzdem war ihr Herz bockig. Immer und immer wieder. Sie waren nicht bereit, dieses Vertrauen auf das eigene Herz, auf die eigene Stärke, dieses Ich, abzugeben, wegzuschieben, um Gott wirklich die erste Stellung in ihrem Leben zu geben. In Hesekiel in Kapitel 3, Vers 7 wird der Zustand des Herzens Israel beschrieben. Und zwar so, wie er sich eigentlich über Jahrhunderte dargestellt hat, dieser Zustand. Und das ist, wenn ich da meinen Namen einsetze, bevor Jesus mich errettet hat, bevor Jesus mich bekehrt hat, dann finde ich mich da wieder. Da heißt es aber, das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören, sagt Gott. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Und so geht's weiter in der Zeit der Richter. Wir können sagen, gottloses Chaos gehört mitten ins Leben der Menschen hinein. Und ihr kennt ja das, was ihr dann im Richterbuch immer liest. Jeder tat, was er gerade wollte. Ne? Nicht, was Gott wollte, jeder tat, was er wollte. Ne? Sie haben es so getrieben, aber nur nicht so, wie es Gott gefallen hätte. Und dann kommt unsere Reaktion, ne, die kennen wir. Und wenn es uns schlecht geht, da fällt uns dann vielleicht mal ein, wir könnten auf die Knie gehen und Gott um Hilfe bitten. Und was sehen wir im Richterbuch, das sehr gut. Nach erfolgreicher Rettung durch Gott, was kam schnell wieder hoch? Der eigene Stolz, die Gottlosigkeit, die Selbstsucht. Einfach gesagt, sie waren nicht bereit, sich unter Gottes Herrschaft zu demütigen. Aber sie waren durchaus bereit, andere Götter anzubeten und sich nach ihren eigenen Begierden, Wünschen und Lebensvorstellungen hinzugeben. Es ist auch viel einfacher. Ein toter Gott aus Holz, wenn ich an Jesaja denke, da ist ein Baumstamm, aus der einen Hälfte macht man ein schönes Feuer, ne, und da, aus der anderen macht man eine Figur und dann betet man das Stück Holz an. Ne. Das ist ja einfach, da gibt's keine Widerworte. Ne. Sie waren nicht bereit, sich unter Gottes Herrschaft zu demütigen. Sie lebten danach den eigenen Begierden. Ihre Leidenschaft, und Menschen haben Leidenschaft. Habe mit einem Bruder hier gesprochen Der war bei den Zeugen Jehovas früher. Und ich habe selber bei Zeugen Jehovas gesehen, mit denen gesprochen. Und die haben eine Leidenschaft für Gott. Aber die Leidenschaft des Volkes Israels und nebenbei auch die der Zeugen Jehovas war nicht auf Gott ausgerichtet, auf den wahren, lebendigen Gott ausgerichtet. Und daran hat sich bei uns bis heute nichts verändert. Und egal, ob du gläubig bist oder ungläubig bist, ob du lange Zeit im Glauben stehst, schon ein alter Fuchs bist, weil du 50 Jahre Christ bist, wir stehen immer in der Gefahr, uns zu erheben und hochmütig zu werden und stolz zu sein. Und nebenbei bemerkt, sollten wir deshalb auch uns davor hüten, das Volk Israel zu verurteilen. Weil wir sind kein Deut besser. Vielmehr sind sie ein Beispiel für uns, damit wir erkennen, was es bedeutet, wenn wir ein Leben führen, was sich von Gott abwendet. Denn unsere harte Herzen, das ist unser Stolperstein, über den wir fallen. Und das bringt uns von Gott weg. Und nicht umsonst warnt uns die Bibel vor der Herzenshärte. Das ist etwas, wo die Bibel uns immer und immer wieder warnt. Jesus selbst war es, der die Jünger wegen ihres Unglaubens und wegen ihres Starrsinns rügte. Und Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 2, die Verse 5 bis 7 ganz, ganz passend dazu. Er schreibt, denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, also Gottes Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Aber die Güte Gottes kann uns nur zur Buße leiten, wenn wir bereit sind, unser Herz zu öffnen. Und dann heißt es weiter, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, eben ewiges Leben. Durch die eigene Herzenshärte und durch diese Ablehnung von Gottes Güte und Gnade schaufeln wir uns das eigene, darf ich das sagen, eigene Grab? Also als Bild, ja, das geistliche Grab sozusagen. Für Israel lag das Hauptproblem darin, erstens, sie hörten nicht auf Gott und sie haben immer eins auf die Mütze gekriegt, wenn der Feind ihnen gegenüberstand. Und wenn uns der Feind gegenübersteht und wir hören nicht auf Gott, kriegen wir auch eins auf die Mütze. Zweitens, Israel kam immer in die Gefangenschaft und selbst wenn sie in der Gefangenschaft waren, waren sie nicht sofort bereit, sich zu demütigen und sich brechen zu lassen. Hauptproblem oder ein Hauptproblem für Israel lag darin, dass wenn Gott sich zurückzog und nicht mehr sprach, sie sich immer noch nicht gedemütigt haben. David hat gesagt, ich will lieber in die Hand Gottes fallen, weil der sieht dann, dass ich mich demütige und dann rückt er ab von seinem schrecklichen Urteil und dann kriege ich ein Urteil, aber nicht so schlimm. Lass mich bloß nicht in die Hand von Menschen fallen. Gott ist ganz anders. Und ein Hauptproblem von Israel lag auch drin, dass sie noch nicht einmal dann ihre harten Herzen öffneten, als Gott den Messias sandte. Und wie viele Menschen haben wir heute? Auch teilweise ja in unseren Gemeinden, die ihr Herz nicht für den Messias öffnen. Warum dieser Prozess dieses Leids und der Not für Israel? Warum dieser Zerbruch? Ich denke, Gott hatte sicherlich keine Freude daran, dass Israel so leiden musste. Also nicht, dass jemand auf die Idee kommt, dass Gott das gefallen hätte. Ja? Der Zerbruch seines geliebten Volkes diente nur zur Erziehung, zur Schulung, zur Prüfung. Das Volk sollte lernen und erkennen, wie sehr die Sünde in ihnen steckte. Wie sehr der Mensch und auch sie als erwähltes Volk nicht alleine klarkommen, sondern einen Retter benötigen. Sie sollten erkennen, dass nichts Gutes in ihnen steckt und dass es Gottes Plan war, sie in das Bild des lebendigen Gottes zu verwandeln. Das ist nichts anderes, als was wir im Gesamtkontext des Römerbriefs lesen. Gott demütigte Israel, wie übrigens auch, ich hoffe dich, aber mich hat er auch gedemütigt. Und er hat Israel gedemütigt, um sie zu lehren, dass sie nur ihn anzubeten hatten und ihn von ganzem Herzen zu lieben haben, damit sie seiner Weisheit und seinem Ratschlag folgten. Und das ist nur, was Gott von dir verlangt. Nicht, dass du der Held bist, der starke Kämpfer oder sonst irgendwas, sondern du sollst Gott lieben zuallererst, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Wenn du das tust und dich ihm hingibst, kommt alles andere von selbst, wird Gott dich führen. Liebe zuerst Gott und dann deinen Nächsten. Und Gott benutzte Zerbrochenheit für das Volk Israel. Und genau diese Zerbrochenheit finden wir auch in der Nachfolge Jesu. Weil Gott möchte, dass wir in die Nachfolge Jesu treten und genauso diesen Zerbruch erleben, wie Jesus den Zerbruch erlebt hat. Römer 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und das Bild von Jesus ist bestimmt nicht der Held bei der Kreuzigung, sondern er hat sich demütig dem Vater untergeordnet und hat gesagt, Vater, wenn es dein Wille ist, dann gehe ich dahin. Dann opfere ich mich, dann bin ich bereit, benutze mich. Ne? Und Gott hat ihn nicht dann unten gelassen, sondern hat ihn zum neuen Leben auferweckt. Es ist Gottes Wunsch und das lehrt uns sein Wort, dass wir Jesus gleich sein sollen. Wir sollen mehr und mehr werden wie er. Unser Denken, unser Handeln muss von Gott bestimmt sein und nicht von diesem eigenen Ich, mit diesem verderblichen Ich, ja, welches dem natürlichen Streben unseres Fleisches folgt. Es ist ein essentieller Teil unseres Lebens als Christ vor Gott und von Gott und für Gott zerbrochen zu gelten. Und letztendlich müssen wir uns die Frage stellen, bist du bereit, dich von diesen Fesseln der Sünde, von den Fesseln des fleischlichen Lebens, was immer auch bei dir da ansteht, bist du bereit, dich zu lösen? Und bist du bereit, dich so hinzugeben, dass dein eigenes Ich dich nicht mehr steuert? Und dass alles durch eine göttliche, segensreiche Gebrochenheit für Jesus ersetzt wird? Wisst ihr, es gibt so viele Paradebeispiele für die Ablehnung von Gott gebrochen zu sein. Wir hatten viele Männer aufgezählt, die eben gebrochen waren von Gott und die Gott dann erhoben hat und zu machtvollen und Werkzeugen seiner Herrlichkeit zu formen. Aber es gibt genauso viele Beispiele. Wir wollen uns was angucken. Nebukadnezar gucken wir uns jetzt nicht an, aber zum Beispiel Saul. Ja. Wer war denn schon Saul? Ein unbedeutender Nobody wurde von Gott zum König von Israel erwählt. Er hatte sozusagen jetzt die besten Voraussetzungen, um ein Leben im Segen von Gott zu erfahren. Ja? Er hätte sich im Segen Gottes baden können. Ja? Aber noch, es hat nicht lange gedauert, da kam Selbstherrlichkeit, Stolz, Selbstgefälligkeit in sein Leben. Da gibt es so viele Beispiele, als sein Sohn Jonathan hat die Philister, die Wachtposten der Philister geschlagen. Ja? Und was macht der Saul? Der lässt im ganzen Land, lässt er die Hörner erschallen, die Leute stoßen ins Horn und er sprach, alle Hebräer sollen es hören und ganz Israel hört es und sagt, Saul hat die Wachposten der Philister erschlagen. Ups, schmücke dich nicht mit fremden Federn, ja. Also wenn hier jemand der Held hätte sein sollen, dann schon Jonathan. Und Jonathan war übrigens, der Gott mit ganzem Herzen gefolgt war. Nicht Saul hatte den Sieg eingefahren, sondern Jonathan. Bei Saul war noch mehr Herzensherrlichkeit und Stolz. Und das führte dazu, dass er in seiner Regierung schwere Fehler, dass ihm schwere Fehler unterliefen. Da war eine Kampfsituation in 1. Samuel, könnt ihr das nachlesen, wenn ihr wollt, mal bei Gelegenheit. Eine völlig unbedachte Ansage in einer Kampfsituation. Er sagt, niemand soll an dem Tag, wo gekämpft wird, essen. Da heißt es, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Daher nahm keiner von den Leuten etwas zu sich, obwohl das ganze Land in der Wabenernte war und sich Honig auf dem freien Feld befand. Als die Leute an den Bienenstöcken vorbeikamen, flossen diese von Honig über, aber niemand wagte es, davon zu kosten, denn sie fürchteten Sauls Fluch. Das war nicht, was Gott ihm gesagt hatte. Das hat er aus seinem harten Herzen einfach heraus gelabert. Ja. Selbstüberschätzung. Also gerade in der Kampfsituation, wo du viel Kalorien verbrauchst, da wäre Honig gut gewesen. Ne? Wenn ich zu wenig Zucker habe, fange ich an, hier weiche Knie zu kriegen. Ne? Kennt ihr vielleicht. Und Jonathan übrigens, der sagt dann später, mein Vater bringt das ganze Land in Unglück damit. Seht doch, wie meine Augen leuchten, weil ich dieses bisschen Honig gekostet habe. Jonathan hat sich der ganzen Sache widersetzt. Gott sei Dank hat das Volk Jonathan aus dieser misslichen Lage rausgerissen. Saul hat sich ganz viele Fehler geleistet aus diesem aus diesem Standpunkt, ich schaffe es, ich kann es. Er opferte auf dem Altar, obwohl das nicht seine Aufgabe war. Saul hatte auch genug Gelegenheiten, um umzukehren und Buße zu tun, aber irgendwann ist das Ganze gekippt und dann war die Chance vorbei, Buße zu tun. Er verhärtete mehr und mehr sein Herz. Bis zu dem Punkt, wo Gott das Königtum von ihm nahm. Und zu allem Überfluss für ihn, aus seiner Sicht, hat Gott auch noch den Heiligen Geist von ihm entzogen. Gott zog seinen Geist ab. 1. Samuel 16, 13 bis 14. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David. Plötzlich war der Heilige Geist weggenommen und auf David gelegt. Von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Wir sehen so ein wichtiger Mann, wie er sein Herz von Gott weglenkt, wie er nicht bereit war, sich zu demütigen, ja, scheitert völlig. Da gibt es noch einen Mann in der Bibel, weitaus geringer, über den lesen wir in 1. Könige. Ich will das ein bisschen abkürzen. Dieser Mann hatte eine gute Ausgangsposition. Der war berufen von Gott zum Propheten und Gott sprach sehr deutlich zu ihm. Aber auch er hat wieder eine grobe Fehleinschätzung gebracht, was die Wertigkeit von Gottes Reden angeht, und hat dann einen großen Fehler begangen. Also, ich lese mal so ein Stück weit vor. Ein alter Prophet wohnte in Bethel und seine Söhne kamen und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes an dem Tag in Bethel getan hatte. Die Worte, die er zum König geredet hatte, die erzählten sie ihrem Vater. Da sagte ihr Vater zu ihnen: Welchen Weg ist dieser Prophet gegangen? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gegangen war. Da sagte er zu seinen Söhnen: Sattelt mir einen Esel. Und sie sattelten ihm den Esel und er bestieg ihn und er folgte dem Mann Gottes und fand ihn unter der Terebinthe sitzen, also unter einem großen Baum, schattenspendenden Baum. Und er sagte oder fragte ihn: Bist du der Mann Gottes, der aus Juda gekommen ist? Und er sagte: Ja, das bin ich. Und da sagte er: Dann komm doch zu mir in mein Haus und iss Brot. Aber dieser Mann Gottes sagte: Ich kann nicht umkehren, um mit dir zu essen und an diesen Ort zurückkehren. Ich werde kein Brot essen und kein Wasser mit dir trinken. Denn, und jetzt kommt's, durch das Wort des Herrn ist der Befehl an mich gegangen, kein Brot dort zu essen, kein Wasser zu trinken, ich soll auch nicht zurückkehren. Also bis jetzt war die Lage klar, der hat verstanden, was Gott geredet hat. Ja? Er hat gehört, ganz klar, was er tun soll. Gott hatte gesprochen. Er hatte klar und deutlich vernommen, was der Wille Gottes war. Aber dann hat er mehr Vertrauen in einen Menschen gesetzt als in Gottes Wort. Es geht nämlich darum, da sagt dieser Mann: Auch ich bin ein Prophet wie du und ein Engel, auch komischerweise ein Engel, es gibt auch ganz gefallene und böse Engel, ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt: Bring mir ihn zurück in dein Haus, dass er Brot isst und Wasser trinkt. Und dann sagt die Bibel hier am Ende von Vers 18, aber er belog ihn. Wie geht das Ganze aus? Er hört nicht auf Gottes Wort, er geht zurück, isst, trinkt, bla bla bla. Und da fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Widerspenstig gegen Gott zu sein, scheint eines der größten Hindernisse bis in die heutige Zeit. Und das fängt, ja, ich nehme mich wirklich nicht aus, das fängt überall an. Ja. Manchmal hören wir Gott reden und folgen ihm nach, aber manchmal sind wir widerspenstig. Und das zieht sich von dem einzelnen Christen bis hinein in unsere Kirchen, Gemeinden. Selbst unsere freien Gemeinden, da greift diese Widerspenstigkeit gegen Gottes Wort immer mehr um sich. In vielen Gemeinden ist es gar nicht mehr so klar, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Dass wir als Christen und besonders wir als Männer dazu aufgerufen sind, dafür einzustehen. Wir lehnen uns gegen Gottes Wort auf. Und wir lehnen uns damit gegen Jesus auf, der ja sagt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus ist Gottes Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus ist, wenn er das Wort ist, dann ist sein Wort, dann ist Gottes Wort, die Bibel, auch die Wahrheit. Und es ist die wichtige Basis und Voraussetzung für uns, für ein hingegebenes Leben mit Jesus überhaupt. Wenn wir als Christen uns so verhärten und denken, wir müssten nicht mehr Gottes Wort glauben, wie können wir dann Jesus glauben, wenn er uns auffordert, zum Beispiel ihm gleich zu sein, ihm nachzufolgen, uns hinzugeben? Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort als die einzige Wahrheit ernst nehmen und uns nach seinem Wort richten. Zerbrochenheit, das heißt wirklich Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Und das ist eine zentrale Forderung von Gott an dich und mich. Das ist keine Option. Gott fordert, stelle Jesus Christus in den Mittelpunkt deines Lebens. Jesus ist nicht eine Wahrheit, er ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist manchmal auch unbequem. Und die ist manchmal so unbequem, dass die heutige Kirchen und leider auch viele Gemeinden diese Wahrheit nicht mehr hören möchten. Ich bin erstaunt, wenn ich manchmal Gottesdienste sehe im Internet, wie viele Gottesdienste mittlerweile die Verkündigung von Jesus aufgeben und andere Ziele setzen, zum Beispiel, wie wichtig es ist, dass es uns gut geht, dass mein Ich gestärkt wird, dass wir uns wohlfühlen. Oder noch schlimmer, welche gesellschaftspolitischen Ziele wir als Christen verfolgen sollen. Da wird gastfreundlich gepredigt. Da werden unbequeme Teile der christlichen Botschaft weggelassen. Doch die eigentliche Botschaft, Leute, die eigentliche Botschaft Gottes an uns lautet: Nimm dein Kreuz auf dich. Und demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Jesus fordert, verleugne dich, wirf alles hinter dich. Setze nicht deine Eltern, deine Tochter, deinen Sohn, deine familiären Beziehungen höher an als mich, als Jesus. Leg deine Bedürfnisse ab, was den Mammon angeht. Wenn dich der Mammon regiert, dann kriegt die Beziehung zu Gott einen mächtigen, mächtigen Knacks. Wenn Gott es von dir will, also nicht, dass ich gegen Reichtum bin, und Gott ist auch nicht, er hat Abraham reich werden lassen, hat viele Menschen reich werden lassen, aber wenn Gott von dir verlangt, dass du dich mit dem Nötigsten oder Notwendigsten begnügst, dann ist das so. Und dann nimm es an. Geh auf deine Knie und bekenne deine Sünden. Vielleicht ist das auch ein Gebet, was wir oft öfters tun sollen. Und bitte Gott vor allen Dingen, und das waren die einleitenden Worte, die wir gestern Abend hörten, bitte Gott um die Fülle der Liebe Gottes für dich. Bitte darum, dass Gott dein Herz weich macht und aufmacht und dich mit Liebe füllt. Bitte auch um den Heiligen Geist. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr gefragt, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse wegschieben. Wenn du heute mit Leuten sprichst, sei es Erfolgstrainer, sei es irgendwelche Psychologen, Pädagogen, Managemententwickler oder weiß der Geier was, wenn ich an meine Seminare denke, die ich in den letzten 25 Jahren bei meinem Arbeitgeber teilweise ertragen musste, da geht es immer nur darum, seh mal zu, dass du deinen Wert hebst, ja? Wie kannst du stark werden? Wie kannst du deine Bedürfnisse befriedigen. Erst wenn du das alles kannst, dann kannst du auch produktiv sein, dann kannst du auch deinem Nächsten erst helfen. Wisst ihr, was heute in den Gemeinden angesagt ist? Wohlstandsevangelium, Health and Wealth ist angesagt. Immer mehr Psychologie, Philosophie werden gewissermaßen in die Kirchen adoptiert. Ich denke, wir sollten wieder öfters daran denken, was Chuck Smith einmal gesagt hat. Calvary Chapel ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, die sich unter die Herrschaft Jesu Christi stellt. Ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, die sich unter die Herrschaft Jesu Christi stellt. Lasst uns einfach das Evangelium einfach predigen. Und das heißt, nimm es auch an. Und Gottes Wort warnt uns davor, dass wir von seinem Wort uns entfernen und uns selbst verwirklichen, dass wir uns selbst bestimmen und denken, dass wir uns möglicherweise sogar selbst erretten können. Und ich denke, in Offenbarung 2, Vers 5 werden wir gewarnt. Da heißt es, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und wir sind aufgerufen, Buße zu tun und zu sagen, Herr Jesus, vergib mir, dass ich mein Herz oft zu hart mache. Lenke du mich, fülle mich. Herr, leite du mich. Ich bin doch nur ein armes Gefäß. Und wenn ich an das denke, was über den Töpfer geschrieben ist, da, der Töpfer, der kann auch den Ton nehmen und klatscht auf die Erde und er kann ihn wieder aufnehmen, kann ein tolles Gefäß draus machen. Das willst du mit mir machen, Herr. Ich bin bereit. Zum Schluss vielleicht noch ein paar praktische Tipps. Was könnte man so im Leben ändern? Hört sich ganz einfach an, aber vielleicht kriegt ihr dann doch vielleicht irgendwie mal so einen Gedanken, ja, so, da könnte ich vielleicht dran arbeiten oder da. Ich habe das auch so ein bisschen, diese praktischen Tipps, auch auf den Blick von Israel gelenkt. Also erstens zum Beispiel, Gott, wir haben das gesungen, Gott ist das Center, Jesus ist das Center of my life. Bete Gott an und sonst nichts. Und lass dich durch den Heiligen Geist verändern. Das wäre ein wichtiger praktischer Tipp. Und dann wird's so ein bisschen in der Praxis, rede nicht von oben herab mit Menschen, sondern lass dich von Gottes Liebe leiten. Begegne den Menschen in Liebe. Und gerade wenn es fremde Leute sind, begegne ihnen immer in Liebe, auch deinen Geschwistern natürlich. Und wisst ihr, ich habe so einfach jetzt so ein paar Punkte aufgelistet. Ein Punkt, der mir auch sehr am Herzen ist, stoppe deine Kritik. Wisst ihr, es ist so einfach zu kritisieren und nicht das zu tun, was man von dir möchte. Und das meine ich ganz besonders auch in der Gemeinde. Demütige dich unter Gott heißt auch, dass du als Christ in der Gemeinde dich unter die demütigst, in einem gesunden Maß, die von Gott eingesetzt sind, die Gemeinde zu leiten. Denke nicht zuerst an deinen Vorteil, sondern frage dich immer, wie kann ich dem anderen Gutes tun? Alle diese Tipps sollen dir helfen, dich vor Gott zu demütigen, dass dieses Gefäß, von dem ich sprach, deine Person, dass das bricht und Gott dich aufbauen kann zu einem wunderbaren neuen Gefäß. Und was Jakob da erzählt hat gestern Abend mit diesen japanischen Dingern oder heute Morgen, das hat mir sehr gut gefallen, dass was nachher zusammengeklebt ist mit Gold, ja, dass das so einen viel größeren Wert hat als dieses Gefäß vorher. Bleibe Gott treu. Prüfe alles an der Schrift. Prüfe an der Schrift. Das ist der Grund, warum ich immer sage, schaut in eure Bibeln. und folgt nicht gleich jeder neuen Idee, jeder neuen theologischen Ausrichtung, jedem neuen Stream, der da irgendwo auftaucht. Auch in der Gemeinde, übernimm Verantwortung. Schieb es doch nicht immer auf andere. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, zu sagen, Herr, ich bin in der Gemeinde, rüste mich aus, ich möchte auch Verantwortung übernehmen, Herr, sage mir wo und ich will dir dienen und schieb nicht die Arbeit immer auf andere. Ja. Wenn du verheiratet bist, das ist für mich auch immer wichtig, ordne dich wirklich Gott unter und liebe deine Frau so, wie Gott das von dir verlangt. Achte auf ihre Bedürfnisse. Nur wenn du auf die Bedürfnisse deiner Frau achtest, dann weißt du, was Gott unter Unterordnung auch versteht. Sei auch ein Diener deiner Familie nach Gottes Ordnung. Ob Vater oder Mutter spielt jetzt keine, wir sind hier nur Männer. Ehre, achte und liebe deine Familie, deine Kinder, deine Eltern. Habe ein weiches Herz. Wir haben das mehrmals gehört. Herzenshärte ist der Hauptgrund, warum ich nicht bereit bin, mich von Gott zu brechen zu lassen und mich von Gott neu formen zu lassen. Habe ein weiches Herz. Und last not least, habe ich geklaut, sei ein Goodie. Ein Goodie. Was ist ein Goodie? Das ist jemand, der Gott liebt. Goodie. Ein Godly. Ja? So ein richtiger Godly. Ein gottliebender Mensch. Liebe Gott. Gottlieb kommt daher. Öffnet eure Herzen und betet, dass er euch mit seiner Liebe füllt. Und dass er euch bereit macht, dass ihr gebrochen werdet. Gott auch in schweren Zeiten treu zu bleiben, ist nicht leicht. Ich weiß das. Und gerade wenn man angegriffen wird, wenn man auf den Boden geschmissen wird, das ist nicht leicht. Manchmal wissen wir nicht, warum etwas Schweres auf uns lastet. Wir sind wie Hiob dazu aufgerufen, alles aus der Hand Gottes zu nehmen. Wir können beten, zu Gott rufen, aber wir dürfen als Christen niemals unser Herz verhärten und Gottes Wirken und Gottes Willen an uns ablocken. Deshalb sei gebrochen durch Gottes Liebe, nicht weil er Spaß daran hat, sondern weil er dich liebt. Sei gebrochen durch Gottes Güte und Barmherzigkeit, und ahme Jesus nach dem obersten Beispiel. Amen. Vater, mach du uns bereit. Mach du uns bereit, dienbare Werkzeuge für dich zu sein. Herr, wir singen Purify My Heart. Wir singen, dass du uns reinigen sollst. Und das bitte ich, Herr. Nimm weg, was uns hindert, uns ganz für dich zu offen zu halten, Herr. Nimm raus unseren Stolz, unsere Sünden, ja, aber vor allen Dingen auch unsere Hochnäsigkeit, unsere Arroganz, unseren Willen, ja, wie die kleinen Kinder sind wir manchmal. Herr, ich will aber. Herr, nimm das raus. Herr, und fülle uns mit deiner Liebe. Lenke uns durch deinen Heiligen Geist und gib uns Weisung, Herr, wie wir dir dienen sollen, wie wir leben sollen, wie wir unseren Mitmenschen begegnen. Dir zur Ehre. Amen.